100 Jahre Liebesbündnis, so heißt unser Thema heute im Domradio. Die Schönstattbewegung feiert Jubiläum. In 2 Wochen beginnt sie, die große Jubiläumswallfahrt zum Gründungsort nach Schönstatt. Wir sprechen heute über das Jubiläum, aber auch über die Geschichte der Schönstattbewegung. Am Mikrofon ist Matthias Friebe. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich auch, dass 2 Gäste heute ins Studio gekommen sind. Einmal Pater Heinrich Walter, der Vorsitzende des Generalpräsidiums der Schönstattbewegung, und Simone Höhn aus dem Organisationsteam des Jubiläums. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Bevor wir Sie zwei noch etwas näher vorstellen in dieser Sendung, möchte ich Ihnen beide mal die Gelegenheit geben, ganz kurz zu sagen, was Schönstatt bedeutet. Ein Satz jeder. Pater Walter.
Schönstatt ist eine Bewegung, die sich um die Menschen kümmert und eine Gotteserfahrung für die heutige Zeit vermitteln möchte in einem engen, persönlichen Miteinander von Mensch zu Mensch.
Es war ein langer Satz, aber es war ein Satz, Frau Höhn.
Ja, Schönstatt ist Individualität, Lebendigkeit und vor allem lebendiger und jugendlicher Glaube.
Davon werden wir eine ganze Menge hören, glaube ich, in dieser Sendung. In den nächsten 2 Stunden geht es hier um 100 Jahre Liebesbündnis und gleich gehen wir erstmal los zum Gründungsort. Ein kleines Kapellchen, weiß verputzt, nicht sonderlich groß. Wir machen uns jetzt auf nach Fallender Schönstatt zum Gründungsort der Schönstattbewegung. Verena Tröster hat sich das Urheiligtum einmal aus der Nähe angesehen.
Ein Glöckchen freihängend auf dem Dachreiter des kleinen Kapellchens in Schönstatt. Die Glocke läutet erst seit 2001. Das Kapellchen ist viel älter. Es ist ein Friedhofskapellchen, das zum alten Kloster in Schönstatt gehört. Die Fundamente reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Nach wechselvoller Geschichte, im 30-jährigen Krieg wird die Kapelle auch einmal zerstört, gelangt sie Anfang des 20. Jahrhunderts in Besitz des Palutinerordens, der sich in Fallender angesiedelt hatte. Schon nach wenigen Jahren wird die Kapelle aber nur als Lager benutzt und sogar ihr Abriss erwogen. Doch es sollte anders kommen.
Dann haben die Palutiner-Seminaristen damals angefangen, mit dem Pater Kentenich das herzurichten für die Marianische Kongregation, die sie hier gegründet hatten.
Die Kapelle hat einen neuen Zweck, berichtet Pater Antonio Bracht. Er ist der sogenannte Kustos der Kapelle, das heißt
der Wächter. Ich wache, dass hier alles läuft, dass die Leute hier gut aufgenommen werden.
Die Seminaristen richteten die Kapelle also für ihre Marianische Kongregation her. Sie erhielt neben einer neuen Tür einen Kamin und eine Statue des heiligen Erzengels Michael, dem die Kapelle geweiht war. Am 18. Oktober 1914 dann konnte die erste Versammlung stattfinden. Pater Josef Kentenich gründet mit den Seminaristen die Schönstattbewegung.
Dieses Kapellchen gehört unserer kleinen Sodalenfamilie, an deren Spitze unsere himmlische Mutter waltet. Es gehört ganz uns, nur uns. Ich möchte diesen Ort gerne zu einem Wallfahrts-, zu einem Gnadenort machen. Alle, die hierher kommen, um zu beten, sollen die Herrlichkeit Mariens erfahren und bekennen. Hier ist Wohlsein, hier wollen wir Hütten bauen, hier soll unser Lieblingsplätzchen sein.
Schreibt Pater Kentenich in der Gründungsurkunde der Bewegung. Er schließt mit den Seminaristen, den Sodalen, das erste sogenannte Liebesbündnis. Sie gehen einen Bund ein mit der Gottesmutter, mit einem noch höheren Ziel, erklärt Pater Bracht.
Das erste Motto bei der Gründung der Marianischen Kongregation, Maria führt zu Christus, wir finden Christus durch Maria.
Es ist mir, als ob unsere liebe Frau in diesem Augenblick hier im alten Michaelskapellchen durch den Mund des heiligen Erzengels zu uns spräche: Macht euch keine Sorge um die Erfüllung eures Wunsches. Ego diligentis me diligo. Ich liebe die, die mich lieben. Beweist mir erst, dass ihr mich wirklich liebt, dass es euch ernst ist mit eurem Vorsatze. Jetzt habt ihr dazu die beste Gelegenheit.
Und die wollten die jungen Männer auch ergreifen, indem sie sich ganz in den Dienst der Gottesmutter stellen. Als ich das Urheiligtum betrete, fällt mein erster Blick beinahe automatisch auf das große Bild der Gottesmutter über dem Altar. Das bekamen die Seminaristen von einem Lehrer, einem Kollegen von Gründer Kentenich, geschenkt.
Dann hat der dieses Bild gefunden in einem Antiquariat in Freiburg, hat es dann gekauft und hat es der Kongregation geschenkt.
Es ist ein Nachdruck des Bildes Zuflucht der Sünder des italienischen Malers Crosio.
Das Besondere ist wieder diese Art, wie Maria das Kind hält. Manche sagen, das rutscht doch bald aus. Und andere sagen, sie hat gerade aufgeschnappt vom Boden. So hält eine Mutter ein Kind, wenn sie es gerade geschnappt hat. Aber eigentlich will sie uns ja das Kind reichen.
Heute gibt es fast 200 Kapellchen auf der ganzen Welt, die diesem Urheiligtum in Schönstatt nachempfunden sind, baugleich und mit derselben Innenausstattung. Überall soll es diese Orte des Bundes zwischen Himmel und Erde geben.
Dieses Gegenseitige, dass die Gottesmutter nicht einfach hier wirkt, weil man hier fromm betet, sondern sie ist hier, um uns anzuleiten, mitzuwirken, der Bund zu leben.
Auf ein weiteres Zeichen für diesen Bund weist mich Pater Antonio Bracht hin. Vor dem Altar steht ein großer Tonkrug. Auf Lateinisch ist der Spruch, nichts ohne dich, nichts ohne uns zu lesen.
Der Ort, wo ich meine Beiträge dann auch sichtbar bringen kann. Also wenn ich auf einem Zettel schreibe, den es dann im Heiligtum gibt, wo ich einen Dank dann schreibe, eine Bitte, aber auch einen Beitrag. Ich sage, ich habe das und das getan und das bringe ich jetzt der Gottesmutter als Zeichen der Liebe. Ich bringe was von mir und letztlich bringe ich mich.
Das Urheiligtum in Schönstatt ist keine große Kathedrale wie der Kölner Dom. Es ist ein schlichtes und demütiges Zeichen dafür, dass Gott auch im Kleinen Großes bewirken kann, erklärt mir Pater Bracht zum Schluss.
Deswegen ist das eigentlich ein bisschen auch ein Zeichen der Gottesmutter. Sie war auch die Kleine, in der Gott Großes gewirkt hat.
Der Ausgangspunkt der 100-jährigen Geschichte Schönstatts, Verena Tröster, war für uns am Urheiligtum und hat sich die Besonderheiten dieses kleinen Kapellchens erklären lassen. Domradio, das Thema 100 Jahre Schönstatt, da wo alles begann, da waren wir gerade schon unterwegs am Urheiligtum. Frage an meine beiden Studiogäste. Frau Höhn, was bedeutet Ihnen das Urheiligtum ganz persönlich?
Ja, das Urheiligtum ist für mich ein Ort, an dem ich immer wieder die Möglichkeit habe, zum einen Gott zu begegnen, aber auch mir selber. Das Urheiligtum ist ein Ort, an dem viel Geschichte gewachsen ist und wo ganz, ganz viele Persönlichkeiten gereift sind. Und ich habe dort gemerkt, dass auch meine Persönlichkeit dort gereift ist, in Rückblicken oder in der Art und Weise, den Glauben zu betrachten, das Leben zu betrachten, mein Leben zu betrachten, sind mir dort immer wieder Momente begegnet in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da geht Gott mit mir, das ist der Plan meines Lebens und das Urheiligtum ist ein Ort, ja, wo Leben real wird, wo Leben gelingt und ich glaube, das verbinde ich mit dem Urheiligtum.
Pater Walter, Ergänzungen von Ihrer Seite dazu?
Das sind zuerst einmal persönliche Erinnerungen. Ich habe vor vielen Jahren dort in dieser kleinen Kapelle meine Entscheidung getroffen, Priester zu werden. Das ist sehr wesentlich mit diesem Ort verknüpft. Die andere Erfahrung ist, ich bin jetzt in meiner Aufgabe viel unterwegs gewesen, die letzten 12 Jahre in der Welt. Und da habe ich festgestellt, dass für so viele Menschen, egal aus welchem Kontinent, das so ein Anker ist. Also das Urheiligtum ist so eine ganz kleine Kapelle, wo alle die Erfahrung damit verknüpfen, da ist Gott real, da ist Gott gegenwärtig, da spricht Maria, da geschieht etwas, wenn ich da bin.
Jetzt haben wir auch in dem Beitrag gehört, es gibt auf der ganzen Welt verteilt baugleiche Heiligtümer. Warum ist gerade diese Anziehungskraft an das Urheiligtum so groß?
Gut, für alle macht das, was sie in Afrika gebaut haben oder in Chile oder in Mexiko, macht halt nur einen Sinn, wenn es verknüpft ist mit der Urquelle, also da, wo alles begonnen hat. Und nach diesem Maßstab, nach diesem Modell, nach dieser Quelle wird dann das eigene in der eigenen Kultur dann auch originell neu gebaut.
Dann lassen Sie uns mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Es begann ja mit einer charismatischen Figur, mit Pater Josef Kentenich. Wie wichtig ist der in der Geschichte und ist er vielleicht auch bis heute?
Ja, sicher bis heute und darüber hinaus. Ich denke, das Zentrale ist, dass eigentlich die ganze Geschichte durch ihn begonnen hat. Also das waren nicht die Jugendlichen, sondern er als junger Priester. Er hat gespürt, dass Gott spricht, dass da jetzt etwas geschehen soll. Und er hat sich darauf eingelassen und die sind mit ihm gegangen. Aber es war er. Es war er in seiner Offenheit für das Sprechen Gottes, in seinem Herzen und in den Umgebungen, in dem, was er gelesen, was er studiert, was er erlebt hat. Und der Hintergrund des Ersten Weltkriegs, das waren alles Elemente, die aber er gedeutet hat in diesem Gründungsvorgang. Deswegen ist er von Anfang an, denke ich, die Person, durch die alles erst entstehen konnte.
Welche Rolle spielen diese Jugendlichen, diese Seminaristen noch heute in der schönstädtischen Geschichte, die damals dabei waren bei der Gründung?
Also viele werden von uns ja Schönstädter oder treten in Kontakt in der Bewegung als Jugendliche. Und deswegen identifiziert man sich sehr schnell mit diesen jungen Leuten, diesen jungen Männern, die zum ersten Mal damals an dieser Kapelle groß geworden sind und sehr viel Inspiration daraus bezogen haben. Und insofern ist diese Gründergeneration eigentlich für jede Generation neu so eine Art Modell, nach dem man sich orientiert. Und man sprach dann später auch von der zweiten Gründergeneration, und sicher auch heute empfinden die jungen Leute zwischen 15 und 20 sich auch wieder als eine Gründergeneration jetzt nach 100 Jahren.
Da können wir doch direkt nachfragen. Wir haben ja eine Vertreterin der Schönstadt-Jugend da. Wie ist das, Pater Kentenich und die Gründergeneration? Was bedeutet das der Jugend auch heute noch?
Also ich glaube, wir als Jugend spüren jetzt ganz besonders, dass wir neue Gründergeneration sind und dass wir es vor allem sein dürfen. Es ist für uns eine Ehre, in diese Fußstapfen treten zu dürfen. Wenn man zurückschaut, sieht man an der ersten Gründergeneration, dass sie in ihrem Leben dort, wo sie standen, vor großen Herausforderungen standen im Ersten Weltkrieg. Ich glaube, wir als Jugend sind uns schon darüber bewusst, dass wir auch heute unseren eigenen Krieg oder unsere eigenen alltäglichen Herausforderungen haben. Und gerade weil die erste Gründergeneration vor so großen Herausforderungen stand, haben wir es uns ja zur Aufgabe gemacht, unsere eigenen Herausforderungen zu meistern, anpacken zu wollen und auch zu bewältigen.
Das heißt, die Gründergeneration und Pater Kentenich sind so eine Art Vorbild?
Ja, auf jeden Fall.
Pater Walter, da will ich fragen, Vorbilder in der Kirchengeschichte sind in der Regel heilig oder selig gesprochen worden. Wann steht das an?
Ja, der Prozess ist seit vielen Jahren im Gange. Das betrifft natürlich den Gründer selber. Der Prozess für die Seligsprechung ist auf der Diözesanenebene in Trier kurz vor dem Abschluss. Wir hatten ja immer so den Traum, dass das noch vor diesem Jubiläumsjahr geschieht. Aber es sind immer wieder so kleine Dinge, die dazwischen kommen. Und auch für den Josef Engling, also einer der Mitgründer, wie man sagen könnte, oder der ersten Gründergeneration, ist der Prozess wieder neu eröffnet worden. Das war ein bisschen kompliziert, weil er schließlich im Krieg gestorben ist und man sich schwer tat über viele Jahrzehnte. Einer, der an der Front gestorben ist, zu den Ehren der Altäre zu erheben, das sind viele Komplikationen damit verbunden. Aber für uns ist das eindeutig klar, dass der Josef Engling als einer der Ersten, als das Symbol der Ersten, dass der einen Weg gegangen ist, in der totalen Gegenwart Gottes die letzten Monate zu leben und dann auch so sein Leben angeboten hat, dass all das fruchtbar wird, wenn er jetzt sterben muss und nicht mehr heim kann.
Da klingt schon etwas von der Geschichte an, und da wollen wir gleich dann im Domradio-Thema drüber sprechen. Pater Josef Kentenich, über den Gründer der Schönstadtbewegung haben wir gerade schon einiges gehört hier. Jetzt versuchen wir uns im Domradio-Thema noch etwas der Geschichte der Bewegung zu nähern. Und das tue ich weiter mit meinen beiden Gästen, mit Pater Heinrich Walter und mit Simone Höhn. Pater Walter, inwieweit hat denn der Zweite Weltkrieg das Projekt Schönstadt getroffen?
Der Zweite Weltkrieg war eigentlich auf der einen Seite eine Erfahrung, wo sich die Bewegung natürlich zurückgezogen hat. Man musste ja auch so um sein eigenes Leben fürchten. Auf der anderen Seite war für den Gründer, für Pater Kentenich, nie eine Frage, da irgendwo zurückzustecken, sondern er hat von Anfang an Format bewiesen. Von ihm ist ja auch dieses Wort überliefert: Ich finde keine Stelle bei diesem Nationalsozialismus, wo das Taufwasser auftreffen könnte, als man so eine Diskussion war. Und deshalb kam es nachher in der zweiten Hälfte des Krieges dann ja auch zu der Anschuldigung und dann zur Verhaftung und zur Einzelhaft in Koblenz und dann zur Überführung ins Konzentrationslager. Aufs Ganze gesehen war der Zweite Weltkrieg eigentlich für Schönstadt eine Vertiefung, denn da kam es aufs Letzte an. Und auch beim Gründer war das so, der Pater Kentenich hat, so nehme ich das an, in Dachau im Konzentrationslager für sich erlebt, dass das, was er da alles aufgebaut hat, dass das in die letzten Tiefen, in den letzten Wurzeln geführt wurde. Also wenn du jeden Tag davor stehst, lebe ich morgen noch oder nicht, dann gibt man das Letzte, was man hat und lebt aus den allerletzten Quellen, die man hat. Insofern glaube ich, war da der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus, letztlich gesehen, von heute aus betrachtet, bei aller Dramatik, die es damals bedeutet hat, eine Vertiefung in die letzten Wurzeln des Werkes und der Spiritualität.
Jetzt feiern Sie 100. Geburtstag. Sie begehen ein großes Jubiläum. Das ist immer eine Gelegenheit, gern mal zurückzublicken in die Geschichte. Wenn ich Sie fragen würde, worauf Sie besonders dankbar zurückschauen, wofür würden Sie danken beim Jubiläum? Was würden Sie dann sagen?
Auf die ganzen 100 Jahre bezogen.
Gibt es da vielleicht irgendein Ereignis?
Ein Ereignis weiß ich jetzt nicht. Also ein Element kommt mir sofort, das ist die internationale Verbreitung. Also das, was hier in dieser kleinen Kapelle begonnen hat, mit diesen Leuten, die ja alle auch begrenzte Menschen waren, dass das eine solche Verbreitung findet und dass man überall auf der Welt Leute findet, die in diesem gleichen Geist leben wollen, das ist etwas, was total fasziniert. Von einem Ereignis, ich glaube, man kommt immer wieder zurück auf den Anfang, also dass da am Anfang einer mit in jungen Priesterjahren den Mut hatte zu glauben, dass jetzt etwas Wichtiges passiert, das ist phänomenal. Würde ich sagen.
Wir haben gerade schon gehört, auch von der Vorbildfunktion dieser Gründergeneration. Frau Höhn, aus der Sicht der Jugend, irgendetwas, worauf man dankbar ist? Ist es auch wirklich der Anfang oder gibt es da vielleicht auch ein Ereignis, an das man besonders gern zurückdenkt?
Ja, ich denke, für die Jugend ist viel gewachsen. Für die Mädchenjugend ist sicherlich ein besonderes Ereignis 2000, das Jahr der lebendigen Krone, was mit viel Geschichte verbunden ist, die Reise der Krone, als die Krone dann gestohlen wurde und dann der Auftrag an die Mädchen und jungen Frauen ja entstanden ist, aus dem Kreis heraus selber lebendige Krone zu sein.
Was heißt das, lebendige Krone sein?
Ja, dass ich als junge Frau im Alltag selbstbewusst, individuell, aus einer gestärkten christlichen Persönlichkeit heraus mein Leben gestalte. Ja, und so auch zum Vorbild für andere werde.
Man schaut natürlich bei so einem Jubiläum auch immer auf die Kapitel zurück, die vielleicht nicht so schön waren in der Geschichte, wo es vielleicht auch mal dunkle Zeiten gab. Gibt es da etwas, was da in Schönstatt auch noch präsent sein wird bei diesem Jubiläum?
Was uns natürlich bis heute und vor allem hier in Deutschland am meisten anhaftet, ist sicher, dass der Pater Kendenich nicht verstanden wurde. Und dass es in der Folge dann, also nach der Zeit des Konzentrationslagers, nach der Zeit des Nationalsozialismus, dann zur kirchlichen Prüfung kam und er 14 Jahre weg musste vom Werk, weil man sehr viel Sorge hatte, die Beziehung, die er mit den Menschen lebt und die Anhänglichkeit, die die Menschen damals gelebt haben. Das ist ein ewiges Thema natürlich. Aber die Tatsache, dass er also 14 Jahre getrennt war vom Werk und er nicht wusste, ob er noch einmal aus USA, aus Milwaukee zurückkommt, das ist sicher etwas, was uns hier so ein Bewusstsein gegeben hat. Man muss sich verteidigen, man muss in den Untergrund, man muss sich verstecken. Und so etwas haftet uns bis heute, glaube ich, an.
Schönstatt ist längst viel größer geworden, haben Sie uns schon gesagt, Pater Walter, weit über die Grenzen fallen das und auch Deutschlands hinaus. Und mehr dazu hören wir dann gleich nach den Nachrichten hier im Domradio. Unser Thema heute, 100 Jahre Schönstattbewegung. Am 20. Juni diesen Jahres, da veröffentlichte der Gouverneur von Sao Paulo in Brasilien ein Gesetz. Darin legte er fest, dass der 18. Oktober, der Gründungstag Schönstatts, ab sofort Feiertag ist im Bundesstaat Sao Paulo. Er soll als Tag des Liebesbündnisses gefeiert werden. Vor wenigen Tagen zog dann der Gouverneur von Rio de Janeiro nach. Schönstatt ist ein großes Thema, vor allem in Südamerika, und wir sprechen gleich über die Ausdehnung der Bewegung von Fallender in viele Teile der Welt. Am Mikrofon ist Matthias Frieber, herzlich willkommen. Sie hören Domradio, das Thema. Mehr als jeder vierte Brasilianer lebt in den Bundesstaaten Rio de Janeiro oder Sao Paulo. Das heißt, es sind mehr als 55 Millionen Menschen. Am 18. Oktober wird ab sofort hier in diesen beiden Bundesstaaten der Tag des Liebesbündnisses gefeiert. Zur Begründung heißt es, der kulturelle Einfluss der Schönstattbewegung sei so groß. Pater Heinrich Walter, der Vorsitzende des Generalpräsidiums der Schönstattbewegung, und Simone Höhn aus dem Organisationsteam des Jubiläums sind nach wie vor bei mir im Studio. Mal die Frage direkt an Sie beide. Freut Sie diese Nachricht aus Brasilien, ein Gedenktag zum Schönstattgeburtstag?
Natürlich. Das war eine schöne Überraschung.
Ein schönes Geschenk, würde ich sagen. Etwas, das auch bleibt. Es wird nicht nur dieses Jahr so sein, sondern auch hoffentlich die kommenden 100 Jahre.
Was haben Sie gehört von den Brasilianern aus der Schönstattbewegung?
Die waren mächtig stolz. wie man hörte. Und das ist ja auch in mehreren anderen Städten, nicht jetzt in gleicher Weise als Feiertag, aber in Londrina zum Beispiel war Schönstatt bei der Stadtgründung dabei und heute ist das eine Stadt mit um die 800.000 Einwohner und Schönstatt mitten im Herzen dieser Stadt. Dort ist auch so viel Beziehung.
Wie kann man das erklären, diese Ausbreitung nach Südamerika?
Gut, geschichtlich hängt es damit zusammen, dass Pater Kendenich befürchtet hat nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der Dritte Weltkrieg nicht lange auf sich warten lässt und dass Schönstatt schauen muss, dass es Samen ausstreut in allen Kontinenten, damit, wenn wieder so etwas Ähnliches geschieht, Schönstatt weiterleben kann. Und er hat es einfach so gemacht, strategisch, dass er da Schwestern hingeschickt hat, wo die Palutiner Patres, also die Patres seiner eigenen Gemeinschaft, Niederlassungen hatten, damit sie dort eine gute Aufnahme finden und dann dort beginnen, die Schönstatt-Bewegung aufzubauen.
Das heißt, wie weit hat sich Schönstatt ausgebreitet? In wie viele Länder auf der Welt?
Schönstatt ist dann in alle Kontinente gekommen auf diese Art und Weise und inzwischen reden wir davon, dass Schönstatt in 87 Ländern anwesend ist und in 43 Ländern mit einer Struktur der Bewegung, also mit organisierter Bewegung.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind dankbar dafür, Sie freuen sich über diese Ausbreitung. Welche Aspekte hat das denn noch? Gibt es da vielleicht mehr Austausch zwischen Jugendlichen verschiedener Länder oder zwischen allgemeinen Schönstädtern verschiedener Länder?
Ich glaube, durch die Auslandszeit, die viele Jugendliche machen, diese Möglichkeit, in ein anderes Land zu gehen, für mehrere Monate dort mitzuhelfen in der Bewegungsarbeit, aber auch in Einrichtungen, die die Bewegung vor Ort hat, fördern natürlich den Austausch. Das Jugendfest, was wir 2005 vor dem Weltjugendtag hatten, war eine Begegnung mehrerer tausend Jugendlicher am Ursprungsort in Schönstatt. Das hat sicherlich verstärkt noch einmal dazu beigetragen und auch dieses Jahr treffen sich wieder viele Jugendliche in Schönstatt selber.
Und wie ist das so ganz persönlich? Gibt es da Kontakte nach Südamerika oder nach Afrika oder wo auch immer hin?
Also von meiner Seite aus gab es bisher wenig Begegnungen. Diese sind jetzt erst mit dem Jubiläum entstanden, wo viele Jugendliche aus Südamerika eben nach Deutschland gekommen sind, wir zusammen leben. Und dann wird es sich zeigen, wie sich das im Nachhinein weiterentwickelt, wie sich das verstärkt.
Was heißt das vielleicht für die Bewegung auch insgesamt? Ist man dadurch immer sozusagen in einer Internationalität, die auch eine Lebendigkeit bedeuten kann, auch was das Gottesdienstfeiern angeht?
Also diese Vitalität des Austauschs ist natürlich mehr festzustellen in den jungen Generationen, das ist klar. Der Jugendliche von heute, der reist überall in die Welt und macht Urlaub oder studiert an anderen Orten, in anderen Kontinenten. Aber es gibt so Projekte wie zum Beispiel die Misiones, dass also Jugendliche von Chile nach Nigeria gehen, um dort in den allerersten Anfängen der Bewegung zu helfen.
Also richtige Missionarsarbeit?
Genau, die gehen für ein Jahr, sammeln selber das Geld zu Hause, um dann diesen Aufenthalt dort zu finanzieren. Oder Spanier sind nach Rom gegangen ein paar Mal, also jugendliche Studenten, und haben dort mitgeholfen. Und dadurch entsteht so ein Netzwerk. Und ich staune, wir wissen nur die Hälfte vielleicht von dem, was da geschieht, weil junge Leute oder überhaupt die Menschen heute viel Eigeninitiative haben und eigenständig Projekte machen. Wie ich gehört habe, sind jetzt von mehreren Ländern Leute zurzeit in Schwarzafrika, in Burundi, um dort in den Sozialwerken, die wir dort haben, zu helfen, bis hin zum Aufbau einer Zahnarztpraxis von Zahnmedizinstudierenden und solche Dinge. Also da ist sehr viel entstanden und das hat eine hohe Vitalität, weil es nicht von oben organisiert ist, sondern von unten entsteht.
Ist das auch für Jugendliche aus Deutschland vorstellbar, solche Missionsarbeit zu machen?
Auch hier in Deutschland gibt es Missioners, die in verschiedenen Gemeinden schon stattgefunden haben. Ich kenne jetzt eine Freundin, die gerade frisch zurückgekommen ist aus Südafrika, die dort für ein Jahr war bei den Schwestern, und auch viele andere Freundinnen und Bekannte aus der Schönstatt-Bewegung, die in Südamerika oder anderen Ländern solch ein Jahr verbracht haben.
Diese Ausbreitung über den ganzen Globus, die hat Pater Kendenich, haben Sie uns gesagt, Pater Walter, so ein bisschen selber befeuert. Er hat das selber gewollt, dass sich Schönstatt so ausbreitet. Glauben Sie, hat damit gerechnet, dass 100 Jahre nach der Gründung Schönstatt in 87 Ländern ist? Oder er hat es gehofft vielleicht?
Ich glaube, davon geträumt hat er auf jeden Fall und gehofft hat er auf jeden Fall. Ihm war diese Verbreitung ein großes Anliegen. Ich staune, mit welchem Wagemut Damals immer waren es ja hauptsächlich Schwestern, denn das war die älteste Gemeinschaft, die am meisten auch über Leute verfügen konnte. Mit welchem Wagemut er solche Schwestern nach Afrika, nach Südamerika geschickt hat, zum Teil kannten die nicht einmal die Sprachen. Der war nichts mit Einführungskurs über Inkulturation oder so irgendwas, sondern in den 30er, 40er, 50er Jahren ist man da einfach gegangen. Und die sind ja alle gegangen, nicht wissend, ob sie überhaupt noch mal heimkommen. So wie die Missionare das damals gemacht haben. Insofern glaube ich, er würde heute nach Asien gehen, er würde heute motivieren, in China, in Vietnam und so wo anzufangen, da bin ich ganz sicher.
Besonders große Schönstatt zurzeit in Südamerika und da wollen wir gleich auch mal eine Stimme aus Südamerika hören. Wir sind verabredet mit jemandem aus Chile. Im Domradio-Thema möchte ich Ihnen jetzt gerne einen Mann vorstellen. Pater Raul Espina heißt er. Er stammt aus Chile, hat viele Jahre dort gearbeitet und ist jetzt in Schönstatt am Gründungsort. Dort ist er mitverantwortlich für die Priesterausbildung und dort in Schönstatt habe ich ihn auch getroffen und wir haben gesprochen über Schönstatt in Südamerika.
Seit den 50er Jahren hat Schönstatt ziemlich stark Fuß in Südamerika gefasst. Ich kenne das mehr von Chile aus. Aber das kann man auch von Argentinien, Brasilien, Paraguay, Ecuador und bis zu Mittelamerika sagen. Schönstatt in Chile ist ziemlich bekannt wegen der Familienarbeit und auch wegen der Jugendarbeit.
Dazu kommen mehrere Sozialprojekte. Die Hilfe für die Armen und Bedürftigen ist einer der Schwerpunkte der Arbeit von Schönstatt in Südamerika.
Wir sind tätig in verschiedenen Orten, die man als Brennpunkte bezeichnen werden könnte. Und dort haben wir so Sozialwerke, das ist in Chile die bekannteste, heißt Maria Ayuda, also Maria Hilf, inspiriert in der Gottesmutter, in Maria.
Mehrere Millionen Menschen in Südamerika fühlen sich mit Schönstatt verbunden. Häufig, so hat mir Pater Espina erzählt, geschieht die Bindung bereits in der Jugendzeit. Er selbst ist dafür ein gutes Beispiel.
Ich selber bin ich als Jugendliche in die Bewegung gekommen, mit 14 Jahren. Und was mich damals fasziniert hat, war, dass ich anderen Jugendlichen in meinem Alter gefunden habe, die an Gott geglaubt haben, die normal gelebt haben, aber die auch Werte wie Familie, wie Freundschaft, wie alltägliche Glauben geschätzt haben.
Wir haben auch gesprochen über eine besondere Aktion, gestartet in den 50er Jahren vom Diakon João Pozzo Bon. Er ist mit dem sogenannten Bild der pilgernden Gottesmutter, das dem Marienbild aus dem Urheiligtum gleicht, 140.000 Kilometer durch Südamerika gelaufen. Pozzo Bon brachte das Bild in Gefängnisse, Krankenhäuser, Schulen und regte überall an zur Verbindung mit der Gottesmutter und zum Beten des Rosenkranzes. Auch nach seinem Tod wird die Aktion weitergeführt. Das Bild wandert durch die Familien mit erstaunlichen Auswirkungen, sagt Pater Espina.
Ich staune immer wieder, wie Familien dieses Bild empfangen und viele Dinge geschehen, die man sich kaum vorstellen kann, dass plötzlich gemeinsam das Beten wieder in eine Familie so präsent ist oder in Krankheiten Leute begleitet werden.
Pater Raul Espina über Schönstatt in Südamerika. Gleich gibt es hier bei uns wie immer das Wort zur vollen Stunde. Heute hören wir einen Text von Pater Josef Kentenich, dem Gründer der Schönstattbewegung. Und bis dahin hören wir das Jubiläumslied für 2014. Dein Bündnis, unsere Mission.
Se eleva nuestra alabanza filial en un cántico nuevo al Padre que nuestra nada miró y por la alianza nos eligió. Sus maravillas queremos cantar y en el santuario al mundo abrazar. Vamos contigo, Padre, nuestra misión, tu alianza, nuestra misión. Zu
Ein Text von Pater Josef Kentenich, dem Gründer der Schönstattbewegung.
Es ist ja die erste Eigenschaft der Kirche, die wir heute vor uns haben. Das ist eine pilgernde Kirche. Das ist ein pilgernder Fels. Das ist ein Schiff, mitten hinein und hinausgeschickt auf hohe See. Das ist gegenüber früherer Auffassung eine überaus dynamische Kirche. Nicht so stark die Statik, sondern vielmehr die dynamische Kraft und Macht. Die Dynamik der Kirche will heute betont werden.
100 Jahre Liebesbündnis, das große Jubiläum der Schönstattbewegung. Am Mikrofon ist Matthias Friebe und bei mir im Studio sind immer noch Simone Höhn und Pater Heinrich Walter. Pater Walter, das war gerade ein Text des Gründers, den wir da gehört haben.
Ja, den hat er gesprochen bei einem Ereignis in Rom, als er zurückgeholt wurde aus seiner Zeit der Verbannung und dann seine letzten 3 Jahre vor seinem Heimgang dann hier gelebt hat.
Was macht diesen Text so aktuell für Sie?
Der Text drückt etwas aus von der Freude eigentlich auch, die er selber erlebt hat in den Vorgängen des Konzils, dass diese Bilder von der Kirche, die ihn immer getragen haben, nämlich dass die Kirche erst einmal vom Leben her wieder erneuert werden muss, dass die Kirche Prozesse gehen muss unter der Voraussetzung, dass Gott führt. Und da sind ihm von Anfang an schon in den frühen Jahrzehnten der Bewegung Bilder für die Kirche wichtig gewesen, eben dass die Kirche Bewegung ist, dass die Kirche pilgert, dass die Kirche eine arme Kirche sein soll, die nachher das auf dem Konzil eine große Rolle gespielt haben und da fühlte er sich mittendrin, das war genau sein eigenes Anliegen.
Das Jubiläum der Schönstattbewegung ist heute unser Thema und wir sprechen gleich weiter mit den beiden Studiogästen darüber hier im Domradio. Sie hören das Domradio-Thema. Einer meiner beiden Studiogäste heute ist Pater Heinrich Walter. Er ist der Vorsitzende des Generalpräsidiums der Schönstattbewegung. Er wird begleitet von Simone Höhn, die zur Schönstatt-Jugend gehört. Wie viele Gemeinschaften gibt es denn eigentlich in Schönstatt?
Es kommt immer darauf an, wie man da rechnet, aber wir reden von 20 verschiedenen Gruppierungen und Gemeinschaften.
Und Sie sind der Vorsitzende des Generalpräsidiums, habe ich gesagt. Heißt das, Sie sind so eine Art Boss in Schönstatt?
Boss kann man nicht sagen. Es ist immer klar, dass das meine Rolle ist. Primus inter pares im dem Präsidium.
Zum
Präsidium gehören alle Letztverantwortlichen der sogenannten Bünde und Verbände, zwei von zwei Gemeinschaftsformen, die in Schönstatt existieren. Und wir haben mehr eine repräsentative Funktion für die Bewegung. Wir sind kein Direktorium, sondern sorgen dafür, dass genügend Einheit entsteht, sorgen dafür, dass der Geist des Gründers lebendig bleibt und dass gegenüber der Kirche und gegenüber der Öffentlichkeit jemand für Schönstatt gerade steht.
Das heißt, es ist eher eine flache Hierarchie in Schönstatt?
Das kann man wohl sagen. Wir sind föderativ strukturiert. Ich will nicht betonen, dass wir total selbstständig sind, sondern ich will die Einheit betonen, dass wir den gleichen Geist, die gleiche Spiritualität, die gleichen Ziele haben. Aber jede Gemeinschaft organisiert sich selbst und wir regieren einander nicht ins Geschäft der eigenen Gemeinschaft.
Ein Beispiel, also welche Gemeinschaften finde ich in Schönstatt?
Da gibt es die Schwestern natürlich als die älteste Gemeinschaft. Es gibt Diözesanpriester, die sich zu Gemeinschaften zusammengetan haben, zwei verschiedene. Es gibt eine Frauengemeinschaft, die aber nach außen nicht sichtbar ist, auch nicht zusammen in Wohngemeinschaften lebt, sondern jede Frau eigenständig lebt. Es gibt die Brüdergemeinschaft zum Beispiel.
Zum Beispiel, wir haben schon gehört, bei der Gründung spielte die Jugend eine besondere Rolle. Pater Kentenich hat die Bewegung mit Jugendlichen gegründet. Welche Rolle spielt die Jugend heute?
Die wichtigste.
Sagt eine der Jugendlichen aus Schönstatt.
Ich bin ganz einverstanden.
Sie sind ganz einverstanden. Welche Jugendgemeinschaften gibt es?
Es gibt die Schönstatt-Bewegung Mädchen und junge Frauen und die Schönstatt-Mannesjugend.
Und wie, wenn man das jetzt in das Gesamt der Schönstatt-Bewegung einfügen würde, was sind da die Aufgaben, was sind da vielleicht auch die Fähigkeiten der Jugend?
Ja, Jugend ist erst einmal da, um die Gemeinschaft lebendig zu halten, jung zu halten, aber auch die Gemeinschaften, sag ich mal, im Späteren zu stärken. Ich denke, wenn es keine Jugend gibt, wird es irgendwann keine Bewegung mehr geben. So kommt der Jugend natürlich immer eine zentrale Funktion zu.
Es ist nicht immer leicht, Jugendliche zur Kirche zu motivieren im 21. Jahrhundert. Ist es auch in Schönstatt ein Problem?
Ich glaube, wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie jede andere Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, die versucht, im heutigen Leben Jugendarbeit zu machen, christliche Werte zu prägen in dieser Welt und Gesellschaft. Aber ich denke, es ist möglich. Jugendliche sind offen und bereit für den Glauben. Und wenn sich eine Tür öffnet und persönliche Begegnung stattfinden kann, dann kann Glaube auch lebendig werden.
Wir haben jetzt schon mehrfach in dieser Sendung etwas auch von persönlicher Begegnung gehört. Kann man unter diesem Stichwort so auch ein bisschen die Arbeit Schönstatt zusammenfassen?
Also Schönstatt hat als eine der zentralen Vorgänge das Thema in dem Wort auch zusammengebündelt, Bündnis. Es geht hier bei uns sehr viel um Beziehung. Beziehung, die zum Bündnissen führt. Und dieser Vorgang Beziehung hat zu tun mit menschlichen Kontakten und Beziehungen, wenn wir dann von Familie reden, von Schönstatt Familie. Aber auch alles, was mit Spiritualität, mit Gott zu tun hat, da geht es darum, in Beziehung zu kommen. Also ein Geben und Nehmen, ein Hören und Antworten. Deswegen ist bei uns sehr viel auf Beziehung, Bindung aufgebaut.
Heißt das, es geht auch um zwischenmenschliche Beziehungen? Ist das auch ein Schwerpunkt der Arbeit?
Sicher. Deshalb sind für uns die Gruppen wichtig. Es gibt ja andere Bewegungen, missionarische Bewegungen, die mehr die Aktion betonen. Und man tut sich zusammen zu einer Aktion und dann ist wieder gut. Bei uns entsteht die Bewegung durch Gruppen, indem man sich zu Lebensgruppen zusammenfindet, wo man miteinander, zum Beispiel die Jugendzeit, miteinander lebt und in einem engen Lebensaustausch ist und in gegenseitiger Hilfe. Und so ist das dann auch bei den Erwachsenen. Wir sind nicht eine Bewegung der Masse, könnte man sagen, sondern mehr eine Bewegung der Kleingruppe.
Dann sage ich bis hierher vielen Dank an Pater Walter und Simone Höhn. Sie bleiben noch etwas bei uns im Domradio. Jetzt gleich aber im Domradio-Thema telefonieren wir erst einmal mit einem ganz prominenten Kirchenmann, der sich auch ganz fest mit Schönstatt verbunden fühlt. Sie hören das Domradio-Thema. Dein Bündnis, unsere Mission, so heißt das Motto des Jubiläumsjahres 100 Jahre Schönstatt. Am Telefon begrüße ich jetzt im Domradio-Thema einen, der ganz persönlich eine enge Beziehung zur Schönstatt-Familie hat. Es ist Robert Zollitsch, der emeritierte Erzbischof von Freiburg. Guten Tag, Herr Erzbischof.
Ja, grüß Gott.
Herr Erzbischof, Sie waren bei der Eröffnung des Jubiläumsjahres dabei, damals noch als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Was bedeutet Ihnen dieser Satz, dein ja. Bündnis, unsere Mission?
Es geht darum, uns darauf zu besinnen, was eigentlich so das innerste Lebensprinzip Schönstatt ist. Und das ist das Liebesbündnis mit der Gottesmutter. Schönstatt versteht sich als Werk der Gottesmutter und möchte anhand der Gottesmutter dann natürlich vor allem für die Erneuerung der Kirche und der Welt eintreten. Und deswegen der Gedanke der Mission. Also wir leben nicht für uns, wir wollen nicht das, was uns im Evangelium geschenkt worden ist, nicht für uns behalten. Wir wollen das, was in Schönstatt gewachsen ist in den 100 Jahren auch nicht, einfach im kleinen Kämmerlein nur feiern, sondern sagen, ja, es gilt darum, das möglichst vielen Menschen zu vermitteln, damit das Evangelium wächst. Und deswegen ist das, was in Schönstatt den Menschen dort geschenkt worden ist, durch die Gottesmutter der Auftrag, das weiterzuschenken, weiterzuführen und so für die Evangelisierung der Welt aktiv einzutreten.
Liebes Bündnis, haben Sie gesagt, wenn man das versucht, ganz einfach zu erklären, wie würden Sie das machen?
Es geht einfach darum zu sagen, ja, ich gehe meinen Weg mit der Gottesmutter, so wie Gott uns den Bund angeboten hat im Heil, so streckt sie die Hand nach uns aus und sagt, ich nehme mich bei der Hand, lieber Mensch, ich gehe mit dir den Weg und in diesem Bündnis gilt es gemeinsam den Weg des Glaubens, den Pilgerweg bis hin zur Vollendung zu gehen, zu wissen, da haben wir eine Mutter, unter deren Schutz wir uns erstärkt wissen und geschützt wissen und da haben wir eine Mutter, an deren Hand wir unser Leben gestalten können. Sie ist dann zugleich auch das große Vorbild, das uns hilft, uns nach dem Willen Gottes auszurichten, so wie sie selbst es getan hat.
Wie kam es zu Ihrer ganz persönlichen Beziehung zur Schönstatt?
Ja, ich habe bereits als Jungmann damals Schönstatt kennengelernt durch einige Mitschüler und ich habe dann entdeckt, dass das gerade dieser Gedanke für die Erneuerung der Welt und Kirche einzutreten, für die anderen da zu sein, dieser Gedanke, der hat mich dann fasziniert und ich habe von Kindheit an ein unkompliziertes Verhältnis zur Gottesmutter von meiner Familie her, sodass mich das dann auch spontan angesprochen hat.
Das heißt, Sie fühlen sich am Urheiligtum in Fallen da auch ein bisschen zu Hause?
Ja, ich fühle mich zu Hause und komme gern hin und spüre jawohl, was da gewachsen ist. Und da, wenn ich hinkomme, dann bin ich gleich wie wirklich zu Hause, dann habe ich da die Heimat und spüre bei der Gottesmutter, da fühle ich mich wohl, da darf ich sein. Und da kann ich mit all dem, was mich belastet, all dem, was mir Freude macht, all dem, wovon ich lebe, dann das in die Hände der Gottesmutter legen und wird neu sagen, jawohl, ich gehe den Weg weiter mit ihr.
Ich entnehme Ihrer Stimme und wie Sie uns das erzählen, Ihrer Beziehung zur Schönstatt und zur Gottesmutter, dass Sie sich auch freuen auf das Jubiläum.
Ja, es ist natürlich schön, wenn man ein Jubiläum von 100 Jahren feiern darf. Und es ist auch etwas Großes, denn Schönstatt ist ja die einzige große geistliche Bewegung, die im 20. Jahrhundert in Deutschland entstanden ist. Und dann gilt es auch wirklich für das dankbar zu sein, was da geworden ist, was gewachsen ist und dass Schönstatt jetzt in über 50 Ländern verbreitet ist. Das zeigt ja doch, dass nun tatsächlich die Gottesmutter eine Dynamik entfaltet und Menschen anspricht, Menschen Heimat gibt und nicht zuletzt durch die Pilgermadonna viele anspricht und damit, dass die Menschen dann zur Gottesmutter und damit zu Gott geführt werden.
Sie haben schon das Wort Neuevangelisierung gerade mal angesprochen in unserem Gespräch. Es ist ja ein ganz aktuelles Thema, was auch in Rom diskutiert wird, die Neuevangelisierung gerade der westlichen Länder. Inwieweit kann da vielleicht Schönstatt auch Vorbild sein?
Ich bin ja nun selbst Mitglied der Bischofssynode für die Neuevangelisierung und es ist einfach wichtig zu sagen, ja, woraus lebe ich, wie lebe ich meinen Glauben und vor allem, wie schaffe ich es das, woraus ich lebe, einfach den anderen mitzuteilen, weiterzugeben, damit ich möglichst viele mitnehme, damit die Menschen in meinem Glauben mitglauben können, mitgetragen werden, dass ich im Glauben der anderen mitgetragen werde, Stärke finde, sodass es gleich so eine Kettenreaktion gibt, wie wir einander anstecken mit dem, was das Evangelium uns bringt, was uns von Gott im Evangelium geschenkt ist.
Zur Schönstatt gehört auch die persönliche Begegnung, dieser Bund, dieses Pflegen von Beziehungen. Das haben wir in dieser Sendung das Thema auch schon gelernt. Glauben Sie, von Schönstatt kann auch ein Impuls ausgehen auf das, was gerade sehr diskutiert wird, nämlich die anstehende Bischofssynode zu den Themen Ehe und Familie?
Es ist eine der großen Aufgaben, tatsächlich für Ehe und Familie zu sorgen. Das Familienwerk gehört zu den wachsenden Gemeinschaften in Schönstatt. Das ist etwas Schönes, weil das Ideal wirklich, die Familie zu leben, Leben weiterzugeben, das unter dem Schutz der Gottesmutter nach dem Vorbild Heiligen Familie zu tun, etwas Großartiges ist. Und ich glaube, wir werden dort an der Bischofssynode das mit einbringen, was das heißt, aus dem Glauben Familie und Ehe zu gestalten und wirklich das Bündnis der Ehe, wirklich auch religiös zu leben und zu spüren, dahinter steht noch jemand, nämlich der andere, nämlich Gott, der im Sakrament den Weg mit mir geht und mir die Kraft gibt, gerade diesen Weg zu gehen. Und gerade von da aus ist es für die Eheleute eine gewaltige Ermutigung. Und heute ist diese Botschaft besonders wichtig, wo dann immer mehr mehr Menschen Angst haben vor Bindungen, obwohl sich viele nach der Bindung, nach der Treue für ein Leben lang sehnen, Menschen Mut zu machen, diese Bindung einzugehen und auch das Bündnis mit dem Ehepartner, der Ehepartnerin zu schließen. Das ist für mich eine wichtige Botschaft, die wir von Schönstatt aus einbringen können, in unsere Kirchen auch und auch einbringen.
Sagt Erzbischof Robert Zollitsch, der emeritierte Erzbischof von Freiburg, jetzt kurz vor dem 100. Geburtstag der Schönstatt-Familie. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Wer sich an den Weltjugendtag 2005 in Köln erinnert, der hat sicher viele Bilder im Kopf. Bunte Bilder, fröhliche Bilder. Zu diesen fröhlichen und bunten Bildern gehörten auch die roten Jacken und T-Shirts der Freiwilligen. Viele tausend Jugendliche und junge Erwachsene haben mitgeholfen, dass die Tage in Köln gut vorbereitet waren und reibungslos über die Bühne gehen konnten. Auch beim Jubiläum der Schönstattbewegung, das in diesem Jahr ansteht, gibt es diese Freiwilligen. Gut 20 junge Menschen aus der ganzen Welt leben mehrere Monate am Gründungsort in Schönstatt. Martin Korden stellt uns drei von ihnen vor.
I'm Lucina from Argentina.
My name is Hector. I'm originally from Mexico City, but I'm living in the US, in Texas.
My name is Maria. I am from Uruguay, South America.
Luisina aus Argentinien, Hector, der Mexikaner aus Texas und Maria aus Uruguay. Drei von über 20 Freiwilligen, die für mehrere Monate nach Schönstatt gekommen sind, um bei Vorbereitung und Durchführung des großen Jubiläums 100 Jahre Schönstatt zu helfen. Es sind die unterschiedlichsten Aufgaben, die auf dem Tagesplan der Volontäre stehen. Maria zum Beispiel.
Ich arbeite im Musikteam, das heißt, ich bereite die Musik in den Gottesdiensten und die Musikbücher vor und ich arbeite in der Pilgerzentrale und helfe bei den Anmeldungen.
Große Gottesdienste werden gefeiert im Oktober in Schönstatt. Viele tausend Menschen werden kommen, Millionen wollen an den Fernsehgeräten weltweit dabei sein. Da gilt es viel vorzubereiten, auch für das Programm der Jubiläumstage insgesamt. Eine der Aufgaben von Hector.
Ich arbeite im Pädagogik- und Kirchenzelt. Es geht um viele soziale und pädagogische Projekte und um Projekte, die Schönstatt mit der Kirche macht. Ich fasse die Projekte zusammen und mache Übersetzungen aus dem Spanischen ins Englische.
Eingesetzt werden die Volontäre auch nach ihren Fähigkeiten, so wie Luisina. Sie arbeitet im Presseteam.
Ich bin glücklich, denn ich bin Journalistin. Ich mache die Kontakte mit Lateinamerika. Das ist ein großer Job, denn ich habe viel Verantwortung.
Die Volontäre arbeiten ehrenamtlich in Schönstatt. Einige von ihnen haben ihr Studium unterbrochen, um für ein paar Monate nach Deutschland zu kommen. Andere, wie Maria zum Beispiel, haben sogar gute Jobs aufgegeben, um dabei zu sein, wenn Schönstatt 100 wird.
In unseren Ländern haben wir alle Heiligtümer, aber hier im Urheiligtum hat alles begonnen. Wir reden immer nur über dieses Heiligtum. Hier zu sein, ist nicht zu glauben. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Gründer mit den ersten Mitgliedern das erste Liebesbündnis geschlossen.
Wir treffen die drei jungen Erwachsenen direkt vor dem zentralen Ort in Schönstatt, dem Urheiligtum. Ein Blick in die Augen der drei verrät, wie gern sie hierhin gekommen sind.
Es ist wie ein Traum, hier am Ursprungsort zu arbeiten,
sagt Luisina. Und Maria ergänzt,
ich bin hier, um Danke zu sagen bei der Gottesmutter. Sie hat mir so viel gegeben, nicht materielle Dinge, aber spirituelles. Sie hat in meinem Herzen viel verändert, Dinge, die ich verändern wollte.
Danke sagen durch Mitarbeit, davon sprechen alle drei. So toll das klingt und so überzeugt sie von ihrer Arbeit sind, leicht war der Schritt nach Deutschland zu kommen trotzdem nicht. Luisina berichtet.
Meine Freunde, mein Freund und meine Familie haben sich so für mich gefreut. Das war toll, weil es schon schwer ist, so weit weg von zu Hause zu sein. Aber hier ist auch mein Zuhause. Es fühlt sich wie zu Hause an.
Alle fiebern jetzt auf den Jubiläumstag, den 18. Oktober hin. Bis dahin ist noch viel zu tun. Aber, sagt Hector,
das ist für mich sehr aufregend, zu erfahren, wo alles begonnen hat, zu erfahren, wie alles in so großer Weise sich entwickelt hat.
Und schließlich fasst Maria das zusammen, was die Volontäre wohl alle denken.
Es ist wunderschön, hier zu sein, weil es der Platz ist, wo wir immer sein wollten. Hier für 6 Monate zu leben, ist wie ein Wunder.
Ein Wunder, sagt Maria, die Freiwillige, dass sie dann dabei sein kann beim Jubiläum in Schönstatt. Frau Höhn, auch Sie gehören zu den Freiwilligen. Wie erleben Sie dieses Jahr?
Es ist ein ganz arg spannendes Jahr mit vielen Herausforderungen. Viel Fröhlichkeit und Internationalität ist nach Schönstatt gekommen. Als ich im Februar dort angekommen bin, waren wir erst nur 5. Mittlerweile sind wir über 20. Es ist schön, Schönstatt jung und dynamisch zu erleben und mitzuwirken, daran zu arbeiten, dass viele Menschen und Pilger ein glückliches, ein schönes Jubiläum mit ihren ganz persönlichen Highlights erleben.
Mehr zu diesen Jubiläumsfeierlichkeiten. Alles, was da im Oktober ansteht, das erfahren wir gleich hier nach den Domradio-Nachrichten.
Durch die Tür des Urheiligtums werden wir heute Abend eintreten in das Jubiläumsjahr der apostolischen Bewegung von Schönstatt.
Dreimal also klopfte Stanislav Kardinal Rilko an die Tür des Urheiligtums und eröffnete das große Jubiläumsjahr. Das war genau am 18. Oktober 2013. Und was rund um den 18. Oktober 2014 passiert, darüber sprechen wir jetzt in dieser halben Stunde. Ich bin Matthias Friebe, hallo. 1800 Kilometer und ein Ziel. So in etwa könnte man diese besondere Aktion zum Schönstatt-Jubiläum zusammenfassen, um die es jetzt geht im Domradio-Thema. 90 Jugendliche machen sich auf den Weg, um fast wie bei Olympia mit einer Fackel zum Jubiläum nach Schönstatt zu kommen. Vom italienischen Wallfahrtsort Valle di Pompei bis nach Schönstatt. Ein ambitioniertes Projekt, wie Friederike Seeger berichtet.
Junge Männer aus 13 verschiedenen Ländern, darunter Argentinien, Paraguay, aber auch Ungarn und Tschechien. Die meisten von ihnen kommen aber aus Deutschland, so wie Student Felix Geier, der Schönstatt-Pater werden möchte. Fackellauf bedeutet für ihn
modernes Christsein, das ist lebendige Kirche, dynamische Kirche, all das, was wir sein wollen und wo wir auch noch viel Potenzial drin sehen, dass daraus noch mehr wächst.
Los geht es für die jungen Männer am 9. Oktober im italienischen Wallfahrtsort Valle di Pompei. Ein Ort, der für den Gründer der Schönstatt-Bewegung, Pater Kentenich, von großer Bedeutung war. Von einem Anwalt ins Leben gerufene soziale Projekte machten Valle di Pompei zu einem Wallfahrtsort. Inspiration für den jungen Pater Kentenich, der in der Gründungsurkunde der Schönstatt-Bewegung den italienischen Ort erwähnt. Grund genug für die jungen Männer, von diesem Inspirationsort ihren Lauf zu starten. Bevor es aber losgeht, steht am Tag vorher ein Termin in Rom an.
Ein Treffen in der Generalaudienz mit dem Papst, wo wir die Anfrage haben, dass er uns die Fackel entzündet. Ist noch nicht ganz sicher, aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird er das tun.
Mit der vom Papst entzündeten Fackel machen sich die Läufer auf den Weg. Im Schnitt über 200 Kilometer jeden Tag. An Rom wieder vorbei geht es entlang der Mittelmeerküste durch die Toskana und die Po-Ebene zunächst Richtung Mailand, das nach 5 Tagen erreicht wird.
Es werden ca. 60 Leute am Tag laufen, jeder so 5 bis 7 Kilometer, je nachdem wie viel einer auch schafft. Ein anderer wird ihn immer auf dem Fahrrad begleiten, sodass ein Läufer nie ganz alleine ist.
Dahinter steckt eine ausgefeilte Logistik. Die Läufer, die Pause haben, werden mit sogenannten Läuferbussen die Strecke mitfahren. Ausgerüstet sind die Läufer mit speziellen Fackellauf-Shirts und Jacken. Schon seit Monaten machen sich die Organisatoren Gedanken um viele Kleinigkeiten. Kommt die Fackel an einem Etappenort an, ist nicht lange Pause. Schon nach etwa 2 bis 3 Stunden beginnt die nächste Etappe.
Fackel kommt an, dann ist ein gemeinsames Messe, manchmal eine gemeinsame Zeit- und Gruppenstunde und dann ein Abendgebet. Und dann nach dem Abendgebet wird die Fackel wieder ausgesendet, geht sie gleich wieder weiter zur nächsten Station.
Der Fackellauf soll aber mehr sein als nur ein sportlicher Beitrag zum Jubiläum, mehr als nur ein Zeichen. Er ist auch eine spirituelle Erfahrung. Im Gepäck haben die Läufer Gebetsanliegen. Im Vorfeld des Laufs konnten per Brief oder Mail Gebetsanliegen abgegeben werden. Viele der Anliegen haben mit Trauer und existenziellen Sorgen zu tun.
Einige Anliegen, die ich aufgemacht habe, hat mir den Atem auch etwas verschlagen, wo es um richtig heftige Dinge geht. Von Familiengeschichten, wo eine Frau 2 Seiten einen Brief schreibt über ihre schwierige Familiengeschichte und da bittet dafür zu laufen. Von der Vergewaltigung einer Tochter, wo die Frau uns das mitgibt.
Auch das gehört für den Läufer dazu, sagt Felix Geier. Die jungen Männer wollen mit Gebet und Lauf ihren Glauben ausdrücken. Ganz im Bild bleibend nennt er es, den Funken weitertragen. Wenn sich die Läufer am 14. Oktober in Mailand auf den Weg zur 6. Etappe machen, steht der härteste Tag an. Es geht über die Alpen. Höchster Punkt, der berühmte Gotthardpass auf über 2100 Metern. Die aufregendste Etappe für die jungen Männer. Ein Tag, an dem wirklich alle 90 Läufer am Start sein werden.
Weil wir wirklich alle zusammenrennen müssen, wo dann einer 500 Meter den Berg raufspurtet und dann die Fackel weitergibt. Das ist ein Gefühl, alle sind eng beieinander, einer nach dem anderen. Alle 90 Leute sind zusammen, die in den Läuferbussen, und dann sind wir irgendwann oben. Ja, und auf diesen Moment freue ich mich riesig, wenn wir dann oben ankommen.
Vom höchsten Punkt der Strecke geht es dann durch die Schweiz und am Vierwaldstätter See vorbei. Erster Etappenort in Deutschland wird dann Freiburg sein. Zu diesem Zeitpunkt liegen schon gut 1400 Kilometer hinter den Läufern. Eine enorme sportliche Herausforderung, die durch Wetterkapriolen noch erschwert werden könnte. Die Motivation, glaubt Felix Geier, wird aber riesig sein.
Da werden einige Muskeln mehr hergeben, als es normal der Fall ist.
Die letzten zwei Etappen bilden quasi schon die Zielgerade. Den Rhein entlang über Kehl und Karlsruhe zur letzten Station Speyer. Von dort aus schließlich über Alzey, Bingen und Koblenz bis nach Schönstadt. Erwartet wird die Fackel am Vorabend des großen Jubiläumstages. Zu diesem Zeitpunkt werden einige tausend Menschen bereits zu einer Vigil, einer Nachtwache, versammelt sein.
Die Stimmung, die vorher da sein wird in der Vigil, eine besinnliche Stimmung, aber auch eine, die eine gewisse Erwartung schon ausdrückt. Und dann in diese Dunkelheit hinein kommt diese Fackel, kommen die leuchtend roten Läufer, und ich freue mich auf diesen Moment.
Und auch Sie können live im Domradio dabei sein. Wir werden den Einzug der Fackel, genau wie alle anderen großen Gottesdienste, live übertragen im Internet auf Dom. Sie hören das Domradio mit der Sendung Das Thema. Rund 10.000 Menschen werden am Gründungsort dabei sein. Millionen auf der ganzen Welt fühlen sich verbunden, wenn das große Schönstadt-Jubiläum gefeiert wird. Auf drei Kontinenten können die Menschen zumindest via Fernsehen dabei sein. Domradio überträgt live aus Schönstadt. Mehrere Fernsehsender aus den USA und Brasilien übernehmen die Bilder dann. Es ist ein großes Fest, was lange schon vorbereitet wird. Noch immer bei mir im Studio Pater Heinrich Walter und Simone Höhn. Fragen wir doch mal die mit der Organisation direkt betroffen ist. Wie stressig ist es denn jetzt noch so gut zwei Wochen, bevor es richtig losgeht?
Ja, es ist richtig stressig, denn morgen kommen die ersten Helfer an. Es ist viel vorzubereiten. Mittlerweile ist es sehr praktisch geworden. Die ersten Sachen für die Verpflegungszelte wurden angeliefert. Die ersten Zelte werden in 6 Tagen gestellt. In 2 Wochen kommen die Pilger. Es ist nicht mehr lange.
Das heißt, man kann jetzt auch schon sehen und spüren, dass bald was Großes passiert.
Ja, die Nächte werden kürzer, die Tage länger. Es ist viel zu tun. Ich glaube, man merkt das persönlich, aber auch an den vielen Menschen, die mittlerweile in Schönstadt schon sind, täglich ankommen. Es ist auf jeden Fall noch viel zu tun.
Wie groß ist die Vorfreude?
Die Vorfreude ist riesig. Wir haben jetzt 10 Monate Arbeit, Vorbereitungen hinter uns. Langsam wird es Zeit, dass die Pilger kommen.
Wie groß ist die Vorfreude bei Ihnen, Pater Walter?
Ja, wir haben darauf zugelebt, über viele Jahre jetzt, und viele Menschen mit uns. Und ich denke, deswegen gibt es nur noch ein Thema. Hoffentlich geht's los.
Und hoffentlich ist das Wetter gut. Wie viele Kerzen brennen Tag für Tag im Urheiligtum?
Das weiß ich nicht, ob dafür Kerzen angezündet werden, aber es gibt sehr viel Vertrauen in den Herzen der Leute, dass es so wird wie letztes Jahr.
Kommen wir doch mal auf das Programm direkt. Was erwartet denn eigentlich die Teilnehmer des Jubiläums?
Ja, sie erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Es gibt Großveranstaltungen. Wir beginnen mit einer großen Willkommensfeier am Donnerstagabend.
Das ist dann der 16. Oktober?
Genau, das ist der 16. Oktober. Dort werden sich schätzungsweise 4.000 Menschen versammeln aus aller Welt, wo der Startschuss fällt für das Jubiläum der Schönstadtbewegung. Am 17. abends wird die große Vigil stattfinden, die von der Schönstadt-Jugend vorbereitet wird.
Dann, wenn auch die Fackel ankommt?
Genau, die Fackelläufer werden dort einlaufen. Es wird ein ganz besonderer Moment sein. Es wird in die Nacht der Jugend übergehen. Die Jugend wird so um das Urheiligtum sein, als neue Gründergeneration sich dort versammeln und ganz bewusst den 18. Oktober beginnen.
Der 18. ist dann der große Jubiläumstag. Was zeichnet diesen Tag aus? Was wird da im Mittelpunkt des Tages stehen?
Der Mittelpunkt des Tages wird sicherlich die große Liebesbündnisfeier am Nachmittag sein. Die Erneuerung des Liebesbündnisses der ganzen Schönstadtbewegung. Zum einen derjenigen, die vor Ort sind, aber auch an jedem einzelnen Heiligtum, in jedem Land und jeder Mensch persönlich, der sich mit der Schönstadtbewegung verbunden und geeint fühlt.
Das sind die 4 großen Gottesdienste, die man auch im Domradio sehen kann. Aber rund um diese Großveranstaltung gibt es noch eine ganze Menge weiteres Programm in Schönstadt, oder?
Ja, es wird Ausstellungen, Foren, Gesprächskreise, Podiumsdiskussionen in den Bereichen Familie, Pädagogik, Kirche, Gesellschaft und Jugend geben. Ein ganz besonderes Highlight von der Jugend natürlich das Jugendzelt, das große Forum zum Thema Persönlichkeit. Was trägt die Schönstatt Jugend dazu bei, dass Menschen heute Gesellschaft und Welt gestalten können und wo es sich auf jeden Fall lohnt, in den Bündniszelten vorbeizuschauen.
Rund 10.000 Menschen werden nach Schönstatt kommen. Es haben sich auch einige Ehrengäste angesagt. Wer wird denn da erwartet in Schönstatt? Kann man das schon sagen?
Gut, zuallererst natürlich erwarten wir den Gesandten des Heiligen Vaters, den Kardinal Giovanni Laiolo. Es haben sich Bischöfe angemeldet von verschiedenen Ländern. Kardinal Meissner unter anderem wird auch dabei sein. Und aus der politischen Ebene haben wir die Einladung nicht so breit gestreut, auch nicht so hoch gehängt, weil es schließlich ein Pilgertreffen ist und keine gesellschaftliche oder auch politische Veranstaltung. Aber wir werden den Bundesgesundheitsminister Gröhe empfangen dürfen und die Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird unter uns sein. Eine ganze Reihe natürlich dann der lokalen und regionalen Politiker und Verantwortlichen von verschiedenen Initiativen.
Mit dem Programm in Schönstatt ist es ja noch nicht vorbei. Sie gehen ja noch auf Reise nach Rom direkt im Anschluss.
Am folgenden Wochenende gibt es dann das große Treffen in Rom. Das war von Anfang an klar, wir können nicht nur am Gründungsort zelebrieren, sondern wir wollen auch die Beziehung mit der Weltkirche pflegen und es im Kontext der Weltkirche auch auf die 100 Jahre schauen. Und wir haben uns natürlich immer darum bemüht und gehofft, dass der Heilige Vater in Rom sein wird zu dem Zeitpunkt, was wir jetzt inzwischen schon als Gewissheit haben, dass er um 12 Uhr an diesem Samstag, den 25. Oktober, zu uns kommen wird, in die große Audienzhalle, wo immer die Mittwochsaudienz stattfindet. Und dort werden wir ein gutes dreistündiges Programm haben. Und der Höhepunkt wird sein, dass dann der Heilige Vater zu uns kommt, mit dem wir dann da in Dialog treten dürfen. Und am Sonntag danach dann haben wir im Petersdom die Abschlussmesse und sicher das für alle dann das Finale mit dem Mittagssegen, mit dem Mittagsgebet mit dem Papst auf dem Petersplatz.
Wir haben diese Sendung begonnen mit genau einem Satz von Ihnen, was Schönstatt bedeutet. Jetzt enden wir mit genau einem Satz. Worauf freuen Sie sich am meisten in den kommenden Tagen?
Am meisten freue ich mich auf das Gründerzimmer im Jugendzelt, denn das wird die Möglichkeit sein, sich selbst und jedem Einzelnen sich gemeinsam bewusst zu machen, wofür ich jetzt bei dem neuen Schönstatt-Jahrhundert an den Start gehe, was von Schönstatt ich ganz bewusst in meinem Leben leben möchte und was ich in die nächsten 100 Jahre tragen möchte.
Ich freue mich auf das riesige Völker- und Sprachengemisch, das ich da erleben werde, mit einer Atmosphäre von gegenseitiger Annahme, Würdigung und nicht diesen Streit, den man so oft in den Medien zurzeit zwischen den Völkern hört.
Ein schönes Schlusswort für diese Sendung. Ganz herzlichen Dank an Simone Höhn und Pater Heinrich Walter für Ihren Besuch hier im Studio. Ich wünsche Ihnen eine gelungene Feier und wenn auch Sie dabei sein wollen, dann können Sie das über domradio.de. Live in Bild und Ton werden wir die 4 zentralen Gottesdienste der Tage in Schönstatt live übertragen. Informationen dazu gibt es bei uns im Internet auf domradio.de. Dort können Sie diese Sendung auch noch einmal in voller Länge nachhören. Das war nämlich Domradio, das Thema 100 Jahre Liebesbündnis. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich bin Matthias Friebe. Tschüss. Machen Sie es gut.